Willkommen, hier ist Folge 27 von der zweiten Luft. Und naja, ich bin ja immer wieder auf der Suche nach guten Geschichten, nach guten Menschen so aus der Welt des Rad- oder Laufsports. Und eines Abends war ich unterwegs mit meinem Freund Sebastian. Und Sebastian hat mir den Tipp gegeben, Mensch, guck dir mal den Jens an, den Jens Schwedler. Und das habe ich getan und relativ schnell festgestellt, richtig, richtig guter Typ, richtig, richtig gute Geschichte. Und habe ihn angehauen und relativ schnell hat Jens zugesagt, hier im Podcast vorbeizugucken. Und ja, auch nach dem Gespräch war ich sehr angetan von Jens, seiner Karriere und dem, was er aktuell auch so für den Nachwuchsradsport hier in Hamburg so unternimmt. Deswegen bete ich euch jetzt nicht den Wikipedia-Eintrag von dem guten Jens vor, sondern wir springen direkt rein in die neue Folge der zweiten Luft, Ausgabe 27 mit Jens Schwedler. Ja, heute in der zweiten Luft, da freue ich mich über einen waschechten deutschen Meister und einen Weltmeister. Der gute Jens Schwedler ist bei mir zu Gast. Hallo, moin Jens.
Hallo Felix, ja, freue mich sehr, dass ich zu Gast bin, danke.
Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg hier in die heiligen Hallen der Mopo gefunden hast. Lieber Jens, wenn ich an deinen Sport Cyclocross denke, da habe ich mich gestern so ein bisschen bei der Fragefindung als erstes gefragt, bei welchen Witterungsbedingungen du eigentlich so am allerliebsten auf dein Rad steigst.
Also tatsächlich ist es so, dass ich gerne bei 30 Grad aufs Fahrrad steige. Zum Crossfahren habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, das ist eigentlich die falsche Disziplin gewesen, weil ich auch einer bin, der eigentlich relativ schnell friert. Nicht an den Füßen und nicht an den Händen, sondern wirklich am Oberkörper. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen in Richtung Winter, ich mag es halt schon, wenn es so 12, 13 Grad sind und natürlich auch Sonnenschein.
Aber dann auch das Material passt und dass du vielleicht angezogen hast, die Klamotte passt, dann ist das okay.
Ja, das ist natürlich sowieso. Also heutzutage ist es ja überhaupt kein Thema, irgendwie eine geile Klamotte für jedes Wetter zu finden. Also da gibt es ja mittlerweile so wirklich die Qual der Wahl und ja, also immer perfekt angezogen eigentlich.
Perfekt, immer gut im Zeug, sagt meine Schwiegermutter zumindest. Ja. aber was macht denn für dich so den Reiz des Cross-Radsports aus?
Also für mich macht tatsächlich der Reiz aus und ich mache das ja seit 1977 schon, dass das eine absolute schöne Ergänzung ist zum Mountainbike-Fahren oder zum Straßenrennfahren. Daher ist es ja auch quasi gekommen. In den 40er Jahren sind die Radfahrer, Rennradfahrer ins Gelände gegangen. Und für mich war das halt ähnliche Situation. Ich musste als Jugendlicher, der halt hauptsächlich auf der Straße tätig ist, im Winter Cross fahren. Aber das war jetzt kein Muss, sondern das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die hohe Abwechslung da gegeben ist. Und früher war das vom Streckenprofil halt anders. Die Topografie war anders aufgebaut, also viel hügeliger, viel mehr zu laufen. Heutzutage kann ich sagen, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, würde ich heute im Crosssport einsteigen, nicht damals, weil jetzt ist das eher Radsport, also viel, viel auf der Strecke schnell fahren. Der technische Anspruch ist höher geworden und die Strecken sind auch cooler geworden als früher.
Mhm. Aber trotzdem, Weltmeisterschaft ist ja nach wie vor noch ein gutes Thema für dich. Wirst ja dann doch immer mal wieder, also scheint ja dann doch noch so, du hältst ja dann doch immer noch gut mit.
Ja, es ist halt eine Never-Come-Back-Story sozusagen. Ich habe zwischendurch dreimal aufgehört mit Fahrradfahren und dann wieder angefangen, weil ich halt sehr nah mit Jugendlichen und mit Steams Racing Team halt immer eigentlich an der Plattform Rennen bin. Ja. Und ich finde halt auch nichts Schlimmeres als sportlicher Leiter, nicht mit den Jungs selbst zu leiden im Training. Das heißt also, ich fahre dann wirklich die Strecken, ja, nicht mehr die 200 Kilometer mit, aber halt die 150er, 120er fahre ich dann nochmal gerne mit. Das macht ja auch Spaß in der Gruppe. Und dadurch bin ich halt immer auch irgendwie fit. Und wenn man fit ist, dann ist es in meiner Natur halt so, dass ich mich messen möchte. Und messen kannst du dich nicht im Training, weil da fährst du dann nicht Anschlag, sondern du fährst halt wirklich nur im Wettkampfanschlag. Und deswegen hat sich das immer wirklich so ergeben, dass ich mal aufgehört habe, dann wieder ein Comeback gestartet habe. Und das als Profi quasi das erste Mal, dann als Master 2 und jetzt als Master 3-Fahrer. Und ja, habe es dann halt immer geschafft, in diesen Disziplinen tatsächlich auch ja, einen deutschen Meistertitel zum Beispiel zu gewinnen, was es so oft gar nicht gibt. Also das habe ich mal nachrecherchiert. Also ich bin ja halt auch bei den Junioren deutscher Meister gewesen im Cross und dann Elite, also bei den Profis, dann Master 2 und Master 3, dann dazu noch Weltmeister in den zweiten Klassen dann sozusagen. Und ja, das macht mir halt unwahrscheinlich Spaß, dieses Messen einfach mit Gegnern. Also ich müsste das Training gar nicht haben, aber das Messen müsste ich schon haben.
Kann ich verstehen. Vielleicht um, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, so, aber vielleicht um mal die wenigen, die es nicht wissen, abzuholen. Was sind denn so genau die Unterschiede oder wie würdest du die Unterschiede beschreiben? Cyclocross gegen normales, ja, Straßenradsport oder normalen Straßenradsport?
Ja, also im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so ein bisschen, wer den Straßenradsport kennt, der kennt auch Gitterien. Und sowas wie ein Gitterium ist halt ein Crossrennen. Also beim Gitterium wird ja nicht lange irgendwie ja, gefackelt mit dem Tempo, sondern da wird halt von der ersten Sekunde voll gefahren. Und das ist beim Cross halt auch so. Der Start ist tatsächlich das Wichtigste. Also das, was die... Ich sag mal, bei Mailand Sanremo haben zum Finale dann den Zielsprint haben quasi. Das haben wir gleich zum Anfang und dann muss man halt ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau, Leistungsniveau weiterfahren und auch sehr konzentriert sein. Die Rennen sind dann natürlich nach Altersklassen, also von Jugendklasse 30 Minuten bis halt Profis eine Stunde. Hört sich im ersten Moment wenig an, aber wenn man eine Stunde All-Out fährt, das kennt man halt von Skilanglauf zum Beispiel, ist es eine sehr, sehr intensive Sportart und muss natürlich ganz anders trainiert werden als jetzt im Straßenradsport.
Wenn du jetzt mal an so ein, jetzt hast du ja gesagt, so eine gute Stunde geht zum Rennen, wenn du jetzt diese Stunde unterwegs bist, es sind ja noch ziemlich hügelige Kurse, wie viel steigst du vom Rad so im Schnitt eigentlich oder wie viel muss der Athlet von so einem Rad absteigen und vielleicht schieben oder tragen oder rennen in dem natürlich auch, was ist da so das Verhältnis?
Also es wird immer weniger, also dieses Laufen ist tatsächlich so, dass mittlerweile das Können, die physische Fähigkeit und die technische Fähigkeit der Sportler so gut sind, dass sie wirklich sehr, sehr steile Anstiege mittlerweile mit Fahrrad hochfahren. Und die Laufpassagen, die künstlich eingebaut werden, wie zum Beispiel, ja, es wird so Strandsand auf die Strecken gemacht, die dann halt irgendwie 300 Meter lang sind. Manchmal ist es auch tatsächlich von der Streckenlegung so, dass man am Strand Rennen fährt. Also das heißt, also dann hat man das sowieso. Dann werden ja künstliche Hürden aufgestellt, die 40 Zentimeter hoch sind, 45 Zentimeter hoch. Da springen mittlerweile alle rüber. Also jeder Jugendfahrer, der heutzutage anfängt, Crossrennen zu trainieren, fängt erstmal tatsächlich mit der Basis an. Das ist die Technik. Und die Rennen werden halt auch immer schneller. Also vergleichbar die Rennen, wo ich halt noch Berufssportler war, sind die Rennen, würde ich mal behaupten, ich weiß es nicht wirklich, aber ich würde mal so behaupten, so 5 km/h schneller geworden als damals vor 20 Jahren, weil halt einfach das Können, das Material natürlich viel besser geworden ist. Die Kurventechnik hat sich immens verbessert, also man muss da wirklich heutzutage ganz anders rangehen, als ich früher als Jugendlicher an dieses Training rangegangen bin, als wie man es heute machen würde.
Wo liegen denn die Unterschiede, jetzt hast du ja den direkten Vergleich, die Unterschiede, wenn du dich auf ein Straßenrennen oder auf eine Straßensaison vorbereitest, jetzt ist hier kurz Licht ausgegangen, aber wir uns kurz bewegen, das geht gleich wieder an. Nee, aber wo liegen die Unterschiede im Training? Also wenn du wirklich sagst, Training, ja, Cross versus Straße, was sind da so die Unterscheidungen? Gibt es überhaupt Unterscheidungen tatsächlich?
Ja, also es ist halt ein bisschen schwierig. Also das ist halt, ich würde mal sagen, ein extra Podcast, wie man die drei beiden Trainings methodisch angeht. Ja. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Also du musst halt im Cross halt eine immens hohe Grundlage haben. Mhm. Das machen ja im Prinzip die Profis heutzutage vor, wenn man Wout van Aert oder Van der Poel oder einen Pidcock sieht, die halt Tour de France fahren, dann Paris-Roubaix, Flandern, also Rennen, die Tagesrennen, Eintagesrennen, die 250 Kilometer lang sind, auf der anderen Seite 3 Wochen Rundfahrten wie die Tour de France fahren. Die haben natürlich einen riesen Motor, eine riesen Grundlage. Und das braucht man heutzutage, um halt auch mit diesen Sportlern mithalten zu können. Und auf der anderen Seite ist es dann halt so, dieser technische Anspruch, wenn man den natürlich von der Pike auf lernt, das hatten Van der Poel, das hatten Pidcock, das hatten Wout van Aert und natürlich auch, es gibt da viele andere, Thibaut Nies zum Beispiel, die halt haben halt mit, ja, also Thibaut Nies kenne ich, wie er 3 Jahre alt war, mit dem Crossrad durch den Wald fahren. Mhm. Also die können das halt einfach. Die kann man nachts um 3 wecken und dann fangen die an, Cross zu fahren, mhm, und sind technisch total da. Und das ist halt so das Können, was man heutzutage auch haben muss. Und auf der anderen Seite ist dann halt das Gegenbeispiel Cross. Die Disziplin ist natürlich vom Aufbau von der Strecke her und von der Zeit her viel, viel kürzer als jetzt ein 5 Stunden Straßenrennen. Mhm. Da ist das Wichtige tatsächlich, diese hohe Laktatfähigkeit innerhalb von kürzester Zeit abzubauen. Das heißt also, wenn du eine Abfahrt hast, die Abfahrten sind ja nicht so lang, die sind 5 Sekunden, mhm, aber in diesen 5 Sekunden musst du regenerieren. Oder wenn, mhm, du mal ans Hinterrad gehst des Gegners, der dann halt natürlich 100% fährt, mhm, du dann halt 5% Spaß, das sieht man beim Van der Poel ganz, ganz oft, der braucht halt eine halbe Runde, um mal Luft zu holen und dann kann der sich wieder so, ich sage jetzt mal, ins Abseits schießen und die anderen halt Maß nehmen, dass er halt innerhalb dann kürzester Zeit ja einen Vorsprung von 15, 20 Sekunden realisieren kann, mhm, und das ist die Kunst beim Cross, also dieses ständige Wechseln, mhm, zwischen Vollgas fahren und sich schnell wiederholen und das wird tatsächlich auch viel trainiert. Mittlerweile gibt es solche Trainingsmethodiken auch in Richtung Straße. Also wie gesagt, es geht tatsächlich das eine nicht ohne das andere. Mhm. Ein Straßenfahrer, der kein Cross fährt, macht quasi das gleiche trainingstechnisch halt. Also er macht das jetzt nicht wie der Crossfahrer, mhm, im Wald, sondern er macht das natürlich dann auf der Straße. Also die Verbindungen heutzutage sind sehr nah und wie gesagt, mein Spruch ist immer, der Straßenfahrer wird im Winter gemacht, der Crossfahrer im Sommer. Mhm. Das ist halt tatsächlich so, dass man das so ein bisschen verbinden kann mittlerweile.
Mhm. Und wenn du jetzt mal bei dir auf deine Woche so guckst, wie viele Stunden in der Woche sitzt du so durchschnittlich auf dem Rad?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Training besteht tatsächlich daraus, dass ich morgens vor der Arbeit, ich arbeite bei Radsport von Hacht, morgens mit dem Rad eine Stunde durch den Volkspark fahre, mhm, und wenn ich gute Laune habe und die Beine gut sind, dann knatter ich halt mit All-In durch den Wald, wie quasi im Radrennen teilweise. Mhm. Dann arbeite ich meine 9 Stunden und dann ist es genau auf dem Rückweg genau das Gleiche.
Dann knatter du zurück.
Dann knatter ich zurück und vielleicht ein bisschen entspannter.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen tatsächlich, wenn man die Zeit sieht, die ich trainiere, das ist wirklich so zwischen 8 und 10 Stunden. Wenn ich mal so eine Highlight-Woche habe, dann komme ich vielleicht mal auf 15, aber das ist, mhm, dann 15 ist dann halt sehr, sehr selten im Jahr.
Ist ein Urlaub.
Ja, sowas in die Richtung, ja.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon über Witterungsbedingungen ganz am Anfang gesprochen. Ja. Jetzt hast du ja schon angedeutet, so ein bisschen vielleicht, was du für Begebenheiten zum Training brauchst. Aber was sind denn so die optimalen Begebenheiten, wo du sagst, kannst ja in Hamburg ein Beispiel haben, kannst aber auch sagen, Mensch, irgendwo deutschlandweit oder auch europaweit, wo sagst du, sind so optimale Bedingungen für dich zum Cyclocross-Training?
Naja, wir waren jetzt in der Heimatstadt von Wout van Aert dieses Jahr mit einem Team, mit einem Stevens, mhm, Racing Team und da haben wir mal so die Wälder kennengelernt und da ist es tatsächlich so, da gibt es einen riesengroßen Wald, wo die Strecken ausgeschrieben sind nur für Mountainbiker und Crossfahrer. Mhm. Also da dürfen Fußgänger und Hundehalter rein, ja. Aber da wird Rücksicht genommen auf diese Sportler. Und das, mhm, ist wirklich kein kleiner Wald, das ist ein Riesenareal, das ist ein Riesengelände mit allem, was das Herz braucht als Crossfahrer, wirklich mit steilen Sandkurven, mit Hindernissen, mit Anstiegen, also wirklich alles, was man heutzutage auf einer modernen Crossstrecke findet. Mhm. Das ist natürlich fürs Training ein Traum, weil du eigentlich keine Rücksicht nehmen musst, mhm, im Training, dich wirklich auf das konzentrieren kannst, was du musst, nämlich auf das Training, ne, und nicht irgendwie, dass du irgendwie aufpassen musst, dass da ein Hund oder ein Hundehalter oder ein Auto oder sonst was irgendwie dir über den Weg laufen könnte. Mhm. Das war natürlich in Herrentals ein Traum zu trainieren und auch zu sehen, wo ich sag mal, die Stars des Crosssports trainieren. Das ist wirklich so, da trainieren die alle. Es gibt in Belgien 3 solche Wälder, wo gemeinsam trainiert hat, wo auch alle Profis kommen, wo die Jugendliche kommen zum Trainieren. Wir haben das auch da gesehen, dass da wirklich die Profis auch zusammen trainiert haben. Aber jetzt ist es auch so, dass ich wohne nicht in Herrenthals oder in Belgien, sondern ich wohne in Hamburg. Mhm. Und Hamburg ist eigentlich für den Radsportler ein sehr, sehr gutes Pflaster. Also nicht nur für den Crossfahrer, auch für den Straßenfahrer, weil du eigentlich ja eine gute Bandbreite hast zum Trainieren. Du hast auch die Möglichkeit mittlerweile ja mit vielen Gruppen zu trainieren. Es gibt verschiedene Gruppierungen, wo man sich anschließen kann, um zum Trainieren. Ich persönlich, weil es mein Arbeitsweg ist, fahre im Volkspark trainieren. Da gibt es ja mittlerweile auch eine kleine Mountainbike-Strecke, wo ein Teil meiner Trainingsstrecke mit drin ist. Da stört mich auch keiner, weil da ist es tatsächlich so ein bisschen wie in Belgien. Ist natürlich viel, viel kleiner. Das sind so, also Volkspark mag ich sehr und dann halt die Holmer Sandberge bei mir draußen in Schenefeld, wo ich wohne, also ein Stück weiter raus, fahre ich eine halbe Stunde hin. Da kann ich tatsächlich so ein bisschen so trainieren, dass wie die belgischen Charakter von der Strecke eher flach, nicht so extrem bergig, wo ich dann halt wirklich viele Sandstrecken habe, wo ich dann halt auch gezielt so Kraftgeschichten machen kann.
Sehr gut. Jetzt bist du ja mehrfacher deutscher Meister. Du bist Weltmeister. Was hat dich denn damals überhaupt zum Cyclocross so richtig gebracht? Was war damals so der Moment, wo du gesagt hast, so Mensch, das ist irgendwie eine Sportart für dich?
Es war tatsächlich eine Entwicklung. Also das war jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ich muss jetzt Cross fahren, sondern ich war immer im Offroad-Bereich unterwegs. Ich war 5 Jahre bei dem damals erfolgreichsten Mountainbike-Team unterwegs und auch da fast erfolgreicher tatsächlich als auf dem Crossrad. Bin zwar kein Weltmeister geworden, ich bin ja auch bei den Mastern quasi Weltmeister geworden. Damals bei den Profis bin ich 11. und 12. bei der EM und WM gewesen. Damals bin ich gefahren bei Giant mit John Tomek, also eine Kultfigur im Mountainbike-Sport in den 90ern und Rune Holder, Lenny Christensen. Also wir waren wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Ist auch eine Zeit gewesen, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und deswegen war ich halt immer so ein bisschen off-road. Ich durfte damals zur Giant-Zeit tatsächlich kein Cross fahren, was mich tatsächlich geärgert hat, weil da sind wir so 3 Jahre, glaube ich, ein bisschen flöten gegangen mit Erfolgen. Aber das Eigentliche, was mich immer wieder zum Cross gebracht hat, ist tatsächlich dieses diese schnelle und kurze, diese kurze Disziplin, die dann einfach mir gezeigt hat, so, das ist eigentlich auch mein Ding. Also ich kann nicht, also ich mag nicht so gerne irgendwie, damals sollten wir Marathon fahren bei Giant, da habe ich nie Bock drauf gehabt, ich habe nie Lust gehabt, irgendwie 5 Stunden Marathonrennen zu fahren und ich glaube, ich hätte auch nie Lust, ich bin mal so rund um Köln gefahren und auch als Jugendlicher so Etappenrennen, das hat mir aber nie wirklich Spaß gemacht. Also mir macht es mehr Spaß, so kurz und knackig und anschließend sage ich immer so eine Currywurst, erst noch eine Rennwurst und das ist immer ganz cool.
Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Wenn man jetzt mal so Richtung Öffentlichkeit geht, also findest du, dass dein Sport, also ist der Crossradsport oder findest du, dass der ausreichend in der Öffentlichkeit so vertreten ist? Also kriegen genug Leute davon mit, dass da so tolle Formate, Rennen und tolle Athleten ja auch irgendwie stattfinden und da irgendwie jedes Jahr tolle Leistungen bringen?
Also prinzipiell ist der Radsport natürlich nicht überpräsentiert in Deutschland, also muss man ganz klar sagen. Also da ist halt einfach die Problematik, dass es ein Übersport gibt, das ist der Fußball und dagegen ist es für alle Sportarten, die es noch gibt in Deutschland, sehr, sehr schwierig anzustinken. Und dann da ist auch das eigentliche Problem im Leistungssystem in Deutschland, dass die eine Sportart halt immens viel Geld reingeht und in andere Sportarten immer weniger. Da leiden andere alle drunter. Aber dadurch, dass Eurosport und dass mittlerweile auch sehr viele Online-Plattformen belgischen Crosssport zeigen und auch die Weltcup-Rennen, noch mehr verteilt sind, tatsächlich über die Welt, kann man ja mittlerweile sagen. Und dass eigentlich jedes Wochenende ein Weltcuprennen ist, ist die Öffentlichkeitswirkung des Crosssports schon viel besser geworden.
Okay.
Das kann man schon sagen, als jetzt zu Zeiten, wie ich jetzt so gefahren bin. Natürlich gab es bei uns natürlich mit Klaus-Peter Thaler und Mike Kluge zwei Heroes, die auch Weltmeister der Profis und Amateure waren. Auch mehr Aufmerksamkeit, weil es immer Helden geben muss im Sport. Das kennen wir von Michael Schumacher oder Steffi Graf oder Boris Becker. Immer wenn es einen Held gibt, und das ist halt das eigentliche Problem, was der deutsche Crosssport zurzeit hat, es gibt keinen. Also es gibt nicht einen, der momentan international, ich sag jetzt mal, nicht annähernd unter die ersten 10 bei den Profis kommen kann bei einer Weltmeisterschaft. Und wenn man das wieder schaffen kann, und da arbeite ich ja dran mit den Sportlern, die ich trainiere hier in Hamburg, also mit dem Havelsluher Radsportverein, ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man keine Breite hat, sondern immer nur einen in einer Klasse, also einen Juniorenfahrer, einen Jugendfahrer oder vielleicht, wenn mal alles richtig gut läuft, zwei Jugendfahrer und zwei Junioren, davon irgendwie einen an die internationale Spitze zu bringen. Aber wir geben uns Mühe, also wir sind auch ganz gut davor. Wir haben jetzt mit Anton Kochanowski und Eike Behrens, die gute Ansätze haben, und der Anton Kochanowski ist jetzt erstes Jahr Junioren, der darf nächstes Jahr nochmal Junioren fahren, der ist jetzt die letzten drei Rennen in Belgien immer Top 10 gewesen bei den Junioren im ersten Jahr. Natürlich ist auch jetzt bis zum Ende der Cross-Saison, da sind nicht mehr ganz so alle Cracks am Start, das muss man so ein bisschen relativieren, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz, und ich habe so zwei, drei, die da jetzt noch nachkommen in den Klassen. Mal gucken, also vielleicht kann es schon sein, dass man jetzt in Hamburg da auch wieder Talente hat, beziehungsweise ich würde gar nicht von Talenten sprechen, sondern das sind trainingsfleißige Jungs, weil Talent macht sich anders bemerkbar.
Ja, okay, ja, verstehe. Sehr gut, aber was könntest du denn, oder was würdest du dir denn vielleicht wünschen, was anders laufen würde? Jetzt haben wir jetzt schon das Thema, klar, Geld, Geldverteilung, irgendwie Richtung Fußball. Fußball ist so die absorbierende Sportart, aber das Thema, ich würde mal sagen, gibt es ja immer so rund um die Tour de France, finde ich, gibt es auch um die Diskussion, wie kriegen wir dann mal wieder irgendwie es hin, dass wir mal wieder einen deutschen Fahrer haben, der so annähernd Richtung Podium fahren könnte. Es gibt ja immer wieder jedes Jahr so, finde ich, so die ein, zwei Fahrer, die sich da so auftun, die zumindest irgendwie in die Top Ten fahren können. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr war da, egal, weiß ich jetzt nicht.
Kemner,
stimmt, Bremen. Ja, auch zumindest nicht ganz weit weg.
Fast Hamburger, also fast ist eigentlich, Hamburger. Kommt er ja aus, sag mal schnell, aus Wedel.
Stimmt,
und
stimmt.
Und ist stimmt. Dann da nach Bremen gegangen, beziehungsweise war dann auf der Sportschule. Aber
ja,
das ist halt, also Tour de France ist natürlich nochmal eine andere Stufe, als jetzt, ich sag mal, Cross-Weltmeister zu werden. Also ist Fanverhältnis auch schwierig, aber wäre leichter, als eine Tour de France zu gewinnen. Wenn du mich jetzt fragst, so, also ich gucke ja auf meine Basis, und meine Basis ist tatsächlich Hamburg. Ich mag Hamburg so als Stadt. Ich finde auch die Bedingungen, die man hat in Hamburg, sehr, sehr gut zum Trainieren, wie gesagt. Aber die Stadt ist für mich nicht unbedingt die Sportstadt, also die wirklich, wo man wirklich sagen kann, so, ja, alle Sportarten haben die gleiche Möglichkeit, weil sie halt auch irgendwo gefördert werden. Ja. Also es geht gar nicht um Radsport, sondern es geht von Volleyball angefangen bis hin zum Rudern oder Hockey. Ich meine, Hockey war mal wirklich in Hamburg eine Vorzeigesportart. Ist es leider auch nicht mehr. Aber wie gesagt, also mir würde schon sowas helfen wie, ich würde eine Halle kriegen, also eine Sporthalle für eine ganze Saison. Also das heißt also, ganzjährlich ist fast unmöglich in Hamburg, weil alle Hallen mit besetzt sind über den Abend, ne?
Ja.
Und natürlich auch zu den Stoßzeiten. Und da hat Hamburg halt schon Nachholbedarf, ne? Und auch das Ganze vielleicht auch auf eine bessere Plattform zu stellen, weil wenn eine Stadt wie Hamburg, wo es halt enorm viele Millionäre gibt und auch große Unternehmen. Mhm. Aber die Unternehmen halt lieber in die VIP-Lounge gehen mit ihren Angestellten, anstatt zu sagen, wir machen Nachwuchsförderung. Also Nachwuchsförderung, wie gesagt, das muss nicht immer Radsport sein, sondern ich rede da prinzipiell, ist das halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also das geht jetzt sehr, sehr in die Politik rein. Tut mir ein bisschen leid, da hat Hamburg echt gute Chancen und ich weiß es vom Radsport, also ich kenne mich tatsächlich nur im Radsport richtig gut aus. Mhm. Wenn man das ein bisschen besser aufstellen würde, hätte Hamburg wirklich tolle Möglichkeiten. Wir hatten letztes Jahr mit einer Bundesligamannschaft hier in Hamburg wirklich gute Erfolge. Man muss immer sehen, welche Möglichkeiten die Sportler im Vorfeld haben und wenn man dann sieht, dass ein Sportler, der wie Eike Behrens, der kommt ja nun von mir, deswegen kann ich das gut sagen, der wäre 12. bei der deutschen Straßenmeisterschaft bei den Junioren und der ist vorher noch nie eine deutsche Meisterschaft gefahren, die halt auch extrem schwer war, also die war im Baden-Baden, also sehr bergig. Vorher hat er noch nie auf dem Zeitfahrrad gesessen und wird 25. bei der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Wenn man das jetzt mal sich vorstellt, man stellt das auf eine andere Plattform, wo man 3 Jahre, 4 Jahre schon mit so einem Sportler vorarbeiten kann, vernünftig das im Prinzip das Ganze ein bisschen miteinander wachsen kann. Und das kann ich mir vorstellen, ist in vielen Sportarten so, dass das nicht wächst, sondern du hast nur den einen Moment, den einen Sportler und den musst du jetzt dahin bringen. Wie willst du das machen?
Ja, klar.
Also du bist nie in der Lage, eine Breite aufzubauen. Also wirklich eine Sache zu sagen, so, lass uns mal irgendwie aus 15 Sportlern in ein Jahr, die halt jetzt alle 16 sind, also nicht 15, nicht 13, sondern 16, lass uns mal mit den 15 Sportlern arbeiten und dann gucken wir mal, wer da nachher am Ende Profi werden kann. Das gibt es halt gar nicht. Ne? Also ich glaube, das gibt es auch nicht im Hockey. Also ich glaube auch nicht, dass es das im Fußball gibt, es sei denn, du hast halt Leute dabei, die vielleicht nicht aus Hamburg kommen, ne? Sondern halt aus ganz Schleswig-Holstein und so, ne? Also die Fußballschulen und sowas.
Fußball hast du ja immer noch, da ist ja zumindest noch eine deutlich größere Struktur vorhanden mit den ganzen Nachwuchsleistungszentren und sowas. Das haben ja andere Sportarten, oder der Radsport hat das ja in dem Sinne, wie du schon richtig sagst, gar nicht. Spannend. Aber wie denkst du denn, könnte, am Ende ist wahrscheinlich Geld regelt da vieles oder würde vieles regeln oder die Möglichkeiten dadurch steigern. Wie könnte denn mehr Geld so in die Bereiche fließen?
Ja, das es liegt ja immer an Erfolg, ne? Also ich glaube schon, wenn dazu muss es erstmal kommen, ne? Man muss erstmal jemanden haben, der Erfolg hat, dann hat man, ich sag mal, wie Jan Ullrich, der hat natürlich in Hamburg Türen geöffnet, ich sag mal, wenn es Jan Ullrich nicht gegeben hätte, hätte es die Side Classics nicht gegeben, also so lange, so erfolgreich, dann hätte es da auch keine Sponsoren gegeben, ne? So, da kann man jetzt mehrere Beispiele nennen, aber wie gesagt, also du brauchst halt immer einen Hero und wenn man den hat und den gut platziert und da gehören natürlich Medien zu, wie zum Beispiel die Mopo, gehört das Hamburger Abendblatt dazu, wenn die Sportart gar nicht stattfindet in unseren kleinen Medien, sage ich jetzt mal hier in Hamburg, und die Medien haben ja eine Macht und die haben eine Ausstrahlung, also ich weiß von mir früher, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und bin aus Australien von der Weltmeisterschaft nach Hause gekommen. Da hat der Taxifahrer zu mir gesagt, hey Jens, was machst du denn und wie geht's dir denn und so. Ich hatte einen ganz anderen Stellenwert. Also damals war halt die Bild-Zeitung und das Abendblatt und auch die Mopo hat viel über Mountainbike geschrieben, weil es halt auch einfach Trendsport war. So, und das ist ja nicht der Fall. Also momentan wird ja alles totgeschrieben, außer Fußball. Wenn man jetzt eine Zeitung aufmacht, 2 Seiten Fußball, dann gibt es eine Eishockey-Seite und eine Basketball-Seite oder so und das war's. So, wie wollen wir da Heroes aufbauen? Also das Gleiche haben wir auch in den Fachmagazinen, wie Tour, Roadbike, da existiert gar kein Leistungssport mehr, sondern es gab früher ein Magazin, das hieß Radsport und da waren die ganzen Ergebnisse drin und die habe ich dann am Mittwoch, die kamen die, glaube ich, immer, die habe ich ausgesogen, weil ich genau wissen wollte, wer wo welche Rennen gefahren ist und so. Also wie gesagt, es liegt nicht nur an Geld, sondern es liegt halt an der Medienlandschaft und es liegt halt auch daran, dass man halt auch Leute braucht, die Vereinsstrukturen mitgehen, weil das ist ja, Vereinsstruktur ist meistens sehr alt, sehr staubig. Mhm. Ich kenne das selbst, also ich bin auch schon gefragt worden, ob ich mal Bundestrainer werden wollte und da habe ich gesagt, nee, bloß nicht, das ist mir einfach zu viel
Bürokratie, oder?
Ja, Bürokratie und zu eingestaubt, ja. Also ich glaube, da werde ich nicht glücklich. Ne? Ich muss halt meine Meinung sagen können, ich muss mich auch bewegen, ich muss schnell sein und kann da nicht lange warten auf andere.
Jetzt, wo wir bei dem Thema Heroes sind, also verstanden, sehr gut. Wenn wir bei dem Thema Heroes sind, was denkst du denn bei den Namen Wout van Aert oder was machen diese Namen mit dir, Wout van Aert und Mathieu van der Poel?
Naja, ich kenne sie persönlich. Sehr gut. Stevens war von beiden Sponsor, so, also hat beide mit Fahrrädern hier aus Hamburg unterstützt und Van der Poel ist so ein bisschen unnahbar, also wenn man jetzt einfach nur die Person sieht, ist ein bisschen abgeschirmt, da ist ein Wout van Aert ganz anders, also mit denen kann man um die Strecke rumfahren, mit denen kann man palabern und alles, aber die machen natürlich aus der Sportart Radsport auch im Mediensport. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich Weltmeister geworden bin. Vor 2 Jahren, da sind wir aus England wiedergekommen und haben einen Zwischenstopp gemacht bei McDonald's und haben dann die Zeitung in Holland aufgeschlagen. Da waren 4 Zeitungen und die waren wirklich über eine Seite war das Wout gegen Van der Poel und in allen Zeitungen. Also wirklich auf einer kompletten Seite gab es nur Thema Wout gegen Van der Poel. Und das meine ich halt. Wenn du keine Medienlandschaft hast für den Sport, dann wird es schwierig. Ja. Ja. Und die beiden, ja, die fahren seit sie Junioren sind, fahren die, also ich habe Bilder, wo die Jugendfahrer sind, da fahren die gegeneinander, die kennen sich aus dem FF, es gibt ja so böse Zungen, die sagen, die mögen sich nicht, nee, das ist eine gesunde Rivalität, die einfach von den Medien auch so ein bisschen gemacht wird, um dieses Pulver am Laufen zu haben. Aber mittlerweile gibt es ja nicht nur die beiden, sondern als Superstars, also das sind ja wirklich Superstars, also Stars, die halt auch 20 Millionen und mehr mittlerweile verdienen und zu Recht verdienen. Also das finde ich also ganz wichtig, dass auch in den Sportart, also der so hart ist, so viel verdient wird. Es gibt, ja, also neben dem gibt es den Pogacar, ne? Es gibt Weniger, der halt vom Typ her ganz anders ist, ne? Aber wie gesagt, also man könnte jetzt bestimmt 10 nennen, die in der Weltspitze drum sind und auch so ein bisschen Stars sind in dieser Disziplin. Und das ist auch gut so. Und die beiden sollen noch lange, lange, lange gegeneinander rennen fahren, weil sie holen wirklich Zuschauer an die Strecke. Das ist halt einfach so in Belgien beim Crossrennen, wenn die beiden am Start sind, sind nochmal ungefähr 10.000, 15.000 Zuschauer mehr an der Strecke. Also das kommen ja beim Crossrennen in Belgien, die meisten wissen das nicht, aber 15.000 sind immer da. Und wenn man so spezielle Rennen nimmt, so Nacht von Diegem oder Zolder oder Sandhofen, ja, dann sind da 35.000, 40.000 Zuschauer, die halt auch 20, 25 Euro Eintritt zahlen, neben den teuren VIP-Lounge-Karten, die es halt ja auch im Fußball gibt. Also da wird Radsport ganz anders, oder auch Radsport und der Crosssport anders zelebriert. Ja. Und durch diese Einnahmen kann man natürlich auch so tolle Rennen machen, mit irgendwie 5 Leinwänden an der Strecke, damit man das Rennen verfolgen kann. Also ist ein ganz anderer Flair. In Hamburg gibt es ja, oder rund um Hamburg gibt es ja den Stevens Cup. Da freuen wir uns dann, wenn 200 Zuschauer da sind.
Wir kommen da so im Schnitt.
Da freuen wir uns über so viele. Aber es sind halt zwischen 400 und 500 Starter da.
Okay.
Und da sieht man schon, dass auch der Querfeldeinsport halt auch Leute motiviert. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch noch Gravelbike, also Gravel-Rennen, was halt eine ganz andere Situation darspiegelt, aber das sind 2 tolle Outdoor-Disziplinen neben Mountainbike-Fahren, die man halt wirklich in der Natur machen kann, die man ab von der Straße machen kann, was ja auch ganz gut ist. Das ist schon auch eine gute Entwicklung.
Sehr gut. Jetzt, ich will niemandem zu nahe treten, aber mal eine Frage. Klaus-Peter Thaler ist ja so ein großer Held neben dir natürlich, des Cyclocross-Fahrens. Der ist jetzt schon über 70. Wie lange kann man denn gut und gerne Cyclocross-Rennen fahren?
Also ich sag mal, solange du das zu dir zutraust und ja, da dich motivieren kannst und auch dir ein Plan ist, dass du in jeder Abfahrt stürzen kannst und dir natürlich im Alter fällt man nicht mehr so gut, das weiß man. Aber auf Klaus-Peter Thaler zu kommen, er ist auch im Harvesthuler Radsportverein, ja, genau. er ist hier in Hamburg Weltmeister geworden, auf mein Verlangen quasi, also auf meine Institution hin, dass er wieder angefangen hat, Crossrennen zu fahren, finde ich eine super geile Geschichte. Ich meine, Klaus-Peter Thaler war ein Idol von mir. Und ich bringe ihn dazu, hier in Hamburg als in einen Hamburger Verein einzutreten und wieder Rennen zu fahren.
War es nicht sogar so, dass er sich an ein Rad leihen musste?
Ja, genau. Ja, genau. Wir hätten ihm ein Fahrrad gegeben,
ja.
Aber das war ihm alles nicht schnell genug. Und also Klaus-Peter Thaler, muss man ganz klar sagen, ist halt wirklich auch so ein Perfektionist.
Ja.
Der weiß dann ganz genau, wenn ich Ja sage, muss ich auch B sagen. Ich muss dann trainieren und ich muss mich dann auch vorbereiten und so. Ich finde Klaus-Peter Thaler, also ich habe ihn noch nie so kennengelernt, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, einen ganz sympathischen Sportkollegen und der hat auch wirklich das Herz am richtigen Platz und vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig ist, er will sich einbringen, also er sagt halt auch ganz klar, pass mal auf Jens, wenn ich mal nach Hamburg kommen soll, weil er kommt ja aus Gebelsberg und wenn ich mal mit den Jungs trainieren soll und denen ein bisschen was von früher erzählen soll, sag mir Bescheid, ich komme, wir fliegen jetzt wir haben vor 3 Jahren angefangen mit 7 Sportlern nach Mallorca zu fliegen, jetzt sind wir 24, also innerhalb von 3 Jahren mit Nachwuchssportlern. Da hat er auch gesagt, wenn ich da hinkommen soll, ich komme da gerne hin und fahre auch gerne mit euch irgendwie eine Woche mal trainieren oder wie auch immer. Also wie gesagt, das ist wirklich einer, der sich auch einbringt, das, was er, ich glaube, was ihm der Sport gegeben hat, ich meine, er war auch Träger des gelben Trikots, das versucht er auch so ein bisschen wiederzugeben und da sehe ich mich halt auch so. Ne? Also ich sehe halt auch so, ich will halt, dass der Sport halt am Laufen bleibt. Ich möchte ganz gerne, dass die Jugendlichen schnell lernen. Also nach meiner Erfahrung ist es halt so, dass wirklich der Jugendliche am Ball bleibt, wenn er merkt, wenn er trainiert, er wird besser und er hat Erfolg. Dann sehen die anderen auch auf einmal, der trainiert ja vielleicht eine Stunde mehr da und eine Stunde hier mehr und fährt am Wochenende mal 2 Stunden mehr. Das kann ich ja auch. So, und dann fangen die auch an zu trainieren. Und das ist so ein Selbstgänger, denn gegenseitig motivieren sie sich. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das so hingekriegt habe. Aber da war jetzt auf einmal einer und die haben das dann auch geschafft. Und der Eike Behrens und Anton Kochanowski, die sind vor 2 Jahren in München, 2023, beide deutsche Vizemeister geworden in der Jugend- und Juniorenklasse. Sind vorher nie eine deutsche Meisterschaft gefahren im Cross. So. Und das zeigt mir halt, dass nicht nur, dass es mir Spaß macht, sondern dass den Jungs das auch Spaß macht und dass sie motiviert sind, gute Rennen zu fahren.
Mann, jetzt hast du mich ja schon angefixt mit Crossfahren.
Nächste Woche können wir loslegen.
Ja, sehr gut. Aber wenn ich jetzt sage, ich kann Mountainbiken, also ich bin früher viel Mountainbike gefahren, jetzt viel auf der Straße unterwegs. Aber wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin echt angefixt, was muss ich tun? Was du wäre jetzt für mich jetzt, also ich werde jetzt keine deutschen Meisterschaften fahren, da so vermessen will ich nicht sein. Was muss ich tun, um mit dem Crossfahren zu starten?
Also erstmal muss man natürlich ein Crossrad haben, das natürlich abweicht oder ein Gravelbike, das geht natürlich auch mittlerweile. Aber es ist halt so, das mache ich so, weil mittlerweile die Leistungsgruppe, die ich habe, die sind so gut, dass wenn jemand neu einsteigt, der gar nicht mit dem mitfahren kann. Also der kann nicht 3 Stunden irgendwie in 32er Schnitt fahren. So, das machen die Jugendlichen. Ne? Also wo andere Erwachsene sagen so, ich bin am Wochenende 32er Schnitt gefahren, mit 100 Kilometern. So, das machen meine Jungs im Schlaf mittlerweile. Und das heißt also, wenn ich junge, neue Fahrer bekomme, mache ich mit dem Personal Training.
Okay.
Also ich verdiene ja eigentlich damit auch mein Geld nebenher so ein bisschen. Also habe ich versucht, schaffe ich nicht mehr, weil zeitlich das nicht mehr machbar ist. Und wenn ich dafür Zeit habe, nehme ich diese 13-, 14-Jährigen und fahre mit denen separat in den Wald und bringe denen erstmal Basics bei. Also wie trainiere ich, wie fahre ich Kurven, wie springe ich ab, wie laufe ich einen Berg hoch, etc. pp. Also wirklich von der Pike auf. Und dann müssen sie so ein bisschen selbst machen und dann treffe ich mich wieder mit denen. Also immer so ein bisschen, ja, spielerisch, sage ich jetzt mal. Und dann hoffe ich nach 3-4 Monaten, dass die so gut sind, dass sie dann mit der Gruppe mitfahren können. Okay. So, das ist die Idee. Ich habe Daniel Beck, auch einen Kollegen von dir getroffen, der freier Journalist ist für viele Fahrradmagazine. Der konnte das gar nicht glauben. Also ich stand im Wald mit einem Jugendlichen, der war 12 Jahre alt. Ja. Und er sagte, was macht ihr denn hier? Und dann sage ich, ja, ich bringe ihnen das Fahrradfahren bei. Und dann sagt er, das ist ja großartig, also das gibt es ja gar nicht. Also dass du dich in den Wald stellst mit einem Jugendlichen und denen das Fahrradfahren beibringst, das fand der großartig.
Ja, das finde ich auch großartig.
Aber anders kriege ich das gar nicht hin. Und, und ich habe jetzt auch nicht irgendwie Leute, die mich unterstützen zurzeit. Also momentan bin ich beim HV sozusagen der alleinige Herrscher über das Training quasi und muss gucken, dass ich das irgendwie alles unter einen Hut kriege, neben meiner beruflichen Tätigkeit. Ja, das macht mir auf einer Seite Spaß, aber auf der anderen Seite ist es halt auch sehr anstrengend.
Okay, ja, glaube ich gerne. Diese Leidenschaft für den Sport, die teilst du ja mit deiner Frau auch, mit Cindy.
Ja.
Die ja auch Weltmeisterin ist. Also zwei Weltmeister sozusagen unter einem, nicht sozusagen, sind unter einem Dach. Mhm. Hat euch da der Sport so ein bisschen hingeführt? Oder habt ihr euch über den Sport kennengelernt? Oder was war da so der Treiber, wenn du es verraten magst?
Ja, ja, gerne. Also das war halt so, Cindy hat tatsächlich einen Trainer gesucht.
Ja.
Hat dann im Prinzip verschiedene Trainer hier aus Hamburg gegoogelt. Dann war es der Zufall, dass in Kleinmachnow ein Crossrennen war, wo sie als Zuschauerin war und mich dann Crossfahren sehen hat. Und das war sozusagen ihre Idee, zu sagen, der kann das so gut, sage ich jetzt mal übertrieben, aber ja, technisch gut und das sieht gut aus und das ist flüssig. Der kann mir Technik beibringen, weil das war eigentlich ihr Problem. Also sie kam vom Marathon und Triathlon. Das heißt also, so physisch war sie gut drauf und technisch war halt so ein bisschen ihr Handicap. Und dann hat sie mich angeschrieben und haben wir einen Kaffee zusammen getrunken und dann haben wir festgestellt, dass da mehr ist als nur Trainer, Sportler da sein, sondern das war halt gleich so, dass wir mochten uns und dann kam eins zum anderen und dann hat es nicht lange gedauert. Und dann haben wir uns entschieden, halt auch zusammenzuziehen und alles. Das war schnell.
Also sehr schön, schöne Geschichte. Und jetzt beide Weltmeister zu Hause. Das ist ja. Hast du zumindest den Weg unterstützt wahrscheinlich, dass sie Weltmeisterin werden konnte?
Ja, Cindy ist halt, ich glaube schon, dass ich ein bisschen dazu beigetragen habe, aber bei Cindy ist es halt auch so, wir gehen so diese Vorbereitungen und diese Rennsachen ganz anders an. Mhm. Also Cindy ist eher zurückhaltend, was ihre Zielsetzung angeht. Und ich bin da schon durch die Erfahrung halt ziemlich straight und ich sage halt, wenn ich zur Weltmeisterschaft fahre, dann will ich da auch gewinnen. So, und bei ihr ist es halt so, ja, schauen wir mal. So, man sieht halt, dass beide Möglichkeiten zum Ziel führen können. Das bisschen ruhigere und das bisschen lautere. Was wir halt nicht geschafft haben, tatsächlich war ja die Weltmeisterschaft in Hamburg und da hatte ich mir wirklich vorgenommen zu gewinnen. Ich habe das tatsächlich um 6 Sekunden nicht geschafft, bin Zweiter geworden. War auch wirklich enttäuscht, war wirklich geknickt, war bei Cindy wiederum ganz anders. Also sie war natürlich auch nicht happy, jetzt, dass sie Dritter geworden ist bei der WM hier in Hamburg in der eigenen Stadt. Aber ja, am Ende des Tages musst du dich mit abfinden, weil es ist ja auch so, wir verdienen ja nicht mit unserem Geld, sondern das ist halt Leidenschaft, Spaß an der Freude. Und natürlich ist es dann so, wenn man dann zu einer Weltmeisterschaft fährt oder zu einer deutschen Meisterschaft, das ist bei den Alten, sage ich jetzt mal so, da zählt nur der Titel. So, und alles andere ist dann halt so ein bisschen, wo man halt auch einen Benefit von hat,
sag ich jetzt mal.
Und das hat uns schon gewurmt, also mich mehr gewurmt als sie, also das gebe ich auch ganz offen zu. Weil es ist halt auch so, ich wollte die WM gewinnen, weil ich habe das ja schon bei den Master 2 exerziert, also ich habe da zweimal gewonnen, also das ist halt die Altersklasse so 40 bis 50 und habe das dann auch zweimal gewonnen und wollte das dritte Mal gewinnen, habe ich nicht geschafft, auch Zweiter geworden, jetzt wieder Zweiter geworden und das ist halt so ein bisschen, hat ein bisschen an mein Ego gekratzt.
Aber jetzt bitte nicht ans Karriereende denken.
Doch, ich habe tatsächlich, das war schon vorher klar, dass ich gesagt habe, dass die deutsche Meisterschaft, also der nochmal ein Highlight sein soll, mehr oder weniger, und dann halt tatsächlich aufhören, weil einfach, was ich schon gesagt habe, also ich brauche für das, was ich mache, halt sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Also wie gesagt, ich mache das Stevens Racing Team, ich mache HRV-Nachwuchsarbeit. Dann versuchst du dich selbst fit zu halten und dann musst du Geld verdienen. Ja, ne? So, und das wird einfach für mich zu viel und ich habe da auch keinen Benefit mehr. Also ich muss halt auch irgendwie das irgendwie so ein bisschen was haben, wo ich dann sage, so ja, das macht mir Spaß oder die Leute um mich rum finden das irgendwie auch cool und für die Leute um mich rum habe ich so das Gefühl, ja, Jens fährt zur Deutschen Meisterschaft, gewinnt sowieso. So, oder fährt mittlerweile zur Weltmeisterschaft, gewinnt die sowieso und so ist es natürlich nicht. Ne? Mhm. Und dann fehlt da so ein bisschen, also der letzte Spirit, um zu sagen, so das mache ich jetzt. So, und mein Ego ist jetzt auch so ein bisschen so in die Richtung, dass ich sage, so ich habe jetzt wirklich Jugendliche, die mittlerweile, wie gesagt, ist der Kader größer geworden. Und da muss ich halt, auch wenn es mir manchmal im Herz bluten wird, weil es gibt natürlich Rennstrecken, die ich liebe, also so und aber wo ich dann halt da sagen muss, so ich habe am Ende des Tages bringt es mir, glaube ich, mehr, Jugendliche weiter zu formen und die vorzubereiten, wenn sie wirklich Radsport machen wollen. Also wenn es hier gerade Jugendliche hören, den Podcast gerne, HV, wenn ihr schnell erfolgreich sein wollt, kommt zu uns.
Aber was ich ja eben schon so am Anfang rausgehört habe, du bist ja auch ein Freund des Comebacks.
Ja, ehrlich, ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, ziemlich sicher sagen zu können, dass es jetzt kein Comeback mehr geben wird, weil das hängt auch ein bisschen mit mir und meiner Körperkonstellation zusammen. Ja. Also ich merke halt, dass ich öfter mal hinfalle, was ich vorher gar nicht hatte. Also auch im Training, wo ich halt unsicher bin weil man halt wirklich dann ja ans Limit geht und ich bin halt auch einer, ich kann auch so phasenweise über mein Limit rübergehen, wenn es sein muss. Habe ich übrigens bei der Weltmeisterschaft von der ersten bis letzten Runde und hat trotzdem nicht gereicht. Und dann machst du halt Fehler und ich habe ehrlich gesagt, so jetzt mit 56 Jahren habe ich keine Lust, mir jetzt noch irgendwas zu brechen oder mir irgendwie weh zu tun. Oder gar Schlimmeres. Deswegen ist es halt schon so an der Zeit, dass ich sage, so, ich habe jetzt wirklich seit meinem 9. Lebensjahr, jetzt 56, fast durchgehend Radsport betrieben und auch auf relativ gutem Niveau. Immer in den Altersklassen, dass ich sagen kann, oh nee, das reicht.
Irgendwann ist okay, klar. Ja. Kann ich verstehen. Jetzt, du hast ja schon ein paar Mal angedeutet, dass du, oder auch schon drüber gesprochen, dass du ja auch als Trainer aktiv bist. Wir hatten auf Instagram gefragt, tatsächlich, ob sie fragen, ob Menschen Fragen an dich haben. Und es kam tatsächlich die Frage nach berühmten, ich sag mal, Trainingssprösslingen. Gibt es da Namen, die du nennen kannst und möchtest, die tatsächlich,
zur
Berühmtheit gekommen sind?
Also Berühmtheit würde ich jetzt verneinen. Also ich glaube, die bekannteste, mit der ich mal zusammenarbeiten durfte, war Hanka Kupfernagel.
Oh, das ist ja schon bekannt.
Zu einer Weltmeisterschaft habe ich sie begleitet und trainiert. Sie ist dann tatsächlich Vize-Weltmeisterin geworden im Sprint gegen Marianne Voss, was, glaube ich, vorher keiner gedacht hätte, dass Hanka das schaffen kann, weil sie 4 Wochen, also nach anderen Aussagen, nicht in Form war. Nach meiner Aussage war sie nicht so schlecht. Hanka Kupfernagel, dann habe ich natürlich eigene Sprösslinge gehabt, also Tom Lindner, der 5. und 4. bei Cross-Weltmeisterschaften geworden ist, bei den Juniorenklassen. Ole Quass, der halt auch 5. gewesen ist bei der Junioren- oder in der Juniorenklasse, hier auch ein Hamburger Junge ist. Silvio Hertlotz, der einzige war in der Juniorenklasse, der damals Mathieu van der Poel geschlagen hat im Crossrennen, der dann bei Boa Hansgrohe Profi geworden ist. Leider hat es keiner so richtig geschafft, in die World Tour, waren wir dabei, aber jetzt keiner, der, wo man sagt, so, der hat jetzt eine Etappe gewonnen bei der Tour oder wie auch immer. Das finde ich auf der einen Seite natürlich schade, weil das beobachte man natürlich gerne mit. Bei dem Silvio Hertlotz, der musste aufhören, weil er von einer Zecke gebissen worden ist und das dass ihn das krank gemacht hat. Ja. Bei Tom Lindner sicherlich so physisch von nur den reinen Messwerten mit Abstand der beste Sportler, den ich je trainiert habe oder trainieren durfte. Hat leider auch aufgehört. Er war Profi und war auch 14. bei der Deutschlandtour in der Gesamtwertung. Das ist der war schon nicht schlecht. Ich glaube aber auch, dass gerade der Tom Lindner die Füße gehabt hätte, auch eine Tour de France-Etappe zu gewinnen.
Ja, also ich wollte mal sagen, also machst du dich kleiner als du bist. Das sind da schon echt gute Belege für deine Arbeit. Vielleicht, ja, wenn ich jetzt heute einen Trainer suche, du hast ja gesagt, im Bereich Personal Training bist du ja durchaus auch noch ansprechbar oder hast du vielleicht auch noch die eine oder andere Kapazität verfügbar. Wann soll ich an dich denken, wenn ich einen Trainer suche?
Auf jeden Fall, wenn du deine Leistung verbessern möchtest. Also ich sage mal, ich gebe immer eine 100%ige Garantie, dass du unter meinem Training, wenn du dich an mein Training hältst, auch verbesserst. Das liegt natürlich immer so ein bisschen so an der Kapazität deines Trainings. Also wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit investierst du jetzt schon? Wie viel Zeit könntest du mehr investieren? Wie viel Zeit könntest du dir vorstellen, intensiver zu investieren in bestimmte Sachen? Also ich bin mir ziemlich sicher, wie jeder, das weiß ich, also ich habe genug Sportler trainiert, jeder Sportler, der Trainingspläne einhält von Jens Spedler, der wird auch besser. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an Talent und wie gesagt an der Möglichkeit des Umfanges, wie man was machen kann.
Ja. Okay. Jens, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank, dass du uns deinen Sport hier echt mal ausführlich näher gebracht hast und ich kann dir nur versprechen, ich werde alles dafür tun, dass zumindest dieser Teil der Medienlandschaft intensiver darüber berichten wird und dass es wieder einen größeren Platz bekommen wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.